Vielleicht sollte ich in der Zwischenzeit ein paar Witze erzählen. Ein guter Witz, der ist von gestern, also eine Bekannte hat gestern gesagt, als Grund, warum sie heute nicht kommt, das sind nämlich nur lauter alte Hordern. Und ich finde das sehr gut, ich bin auch ein alter Hadern und freue mich sehr, also dass ich schon vor fast 20 Jahren Sendungen, Beiträge für Kunstradio gemacht habe. Und das ist auch also meine Perspektive. Am Anfang meiner Laufbahn habe ich also sehr intensiv mich der Radiokunst gewidmet als Radiokünstler und dann auch als jemand, der Beiträge gemacht hat über andere Radiokünstler im frühen Kunstradio Ende der 80er Jahre. Und das war eine sehr wichtige Entwicklungsphase für mich. Und insofern also zähle ich mich gerne zu den alten Hordern. Was natürlich die Frage ist, wo sind die jungen Revoluzer? Knut zählt vielleicht dazu, aber so jung ist er auch nicht, auch schon länger dabei. Und es wäre wirklich interessant zu wissen, wo ist also die jetzige Punk-Generation oder die jetzige Techno-Generation der Radiokunst, die also jetzt radikal andere Paradigmen fordert und uns herausfordert und sagt, move over oldie, here I come. Sind nicht eingeladen worden, wahrscheinlich. Die haben wir ausgeschlossen. Jetzt dann. Vielleicht muss man da irgendwas einstellen mit den Dingen.
Gute bei Radiosendungen.
Jetzt? Moment. Bildschirmanzeige.
Sind sie so wichtig, oder?
Die Bilder sind nicht so wichtig, da machen wir ohne Bilder, weil sonst
ist
mir das zu.
Radio ist quasi ohne Bilder.
Okay, also wir bleiben im akustischen Medium. Ja, ich möchte hier also ganz kurz eigentlich einige völlige unsupported Thesen oder so in den Raum stellen. Ich hoffe, ich werde später Gelegenheit haben, zum späteren Zeitpunkt, das dann auch etwas theoretisch zu untermauern. Also wie gesagt, meine Perspektive ist die, dass sehr stark kommend eigentlich von der Radiokunst, habe ich später dann aber eigentlich mehr journalistisch gearbeitet und in den letzten Jahren zunehmend auch theoretisch und mit der Ausstellung Waves in Riga versucht auch irgendwie einen Beitrag zu leisten, eine Theorie der Medienkunst vom Kopf auf die Füße zu stellen. Also ich habe den Eindruck, sehr oft wird auf einer sehr luftigen, esoterischen Ebene dahergeredet, ohne eigentlich die Realität zu beachten. Und die Realität ist nun mal in dem Fall, sind die elektromagnetischen Wellen. Und ich möchte in diesem Sinn versuchen, jetzt hier ganz kurz eine Art Parallelgeschichte zu zeichnen, was natürlich nur schiefgehen kann in der Kürze. Und bitte, man verzeihe mir diese groben Vereinfachungen, die ich vornehme, eine Parallelgeschichte einerseits von Radio als technischem Medium und andererseits von Radio als sozialer Imagination. Und damit meine ich auch Radio, wie es gesellschaftlich sich instituiert hat. Und als Ergebnis, um dieses Ergebnis vorwegzunehmen, möchte ich zwei spekulative Thesen eben vorstellen. Die eine ist, dass das Radio seine Wirkungsmacht vor allem seiner Fähigkeit verdankt, die menschliche Stimme zu übertragen. Das hatten wir schon auch vorhin kurz. Also ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was für die Zukunft auch noch relevant wird wieder. Das zweite ist, dass das Radio sehr stark, also die sehr stark auch davon lebt, von der Übertragung, von der Möglichkeit, eine Übertragung herzustellen. Und ich meine diese Übertragung nicht nur im trivialen Sinn, sondern durchaus mit vielen weiteren Konnotationen, die da eben mitschwingen, wenn etwas von einem Ort zu einem anderen übertragen wird oder auch wenn etwas von einem Menschen zu einem anderen Menschen übertragen wird. Und diese beiden Punkte zusammen, so meine These, können möglicherweise die Zukunft des Radios garantieren. da wir ja im Zeitalter der Auflösung des Radios leben. Ja. Und dieses Konzept der Übertragung, das meine ich auch als einen Vorschlag, als Alternative zum informationstheoretischen Konzept von Shannon und Weaver zu sehen. Das ist ja eines der Probleme, dass wir in der heutigen Zeit, im Netzzeitalter, ein rein technisches kommunikationstheoretisches Konzept haben, das von einem Techniker erstellt wurde, und dass das sehr stark unser Denken über Netzwerke und Apparate und so weiter prägt, und dass die Übertragung bietet sich hier an als ein inhaltliches Konzept, das eben von Bedeutungen handelt, zum Unterschied vom informationstheoretischen Konzept, das nur von der Optimierung der Datendurchsatzraten eigentlich handelt. Also weg von der technischen Effizienzsteigerung hin zu einer Theorie möglicherweise der Kommunikationen und der Bedeutungen in diesen Übertragungsvorgängen. Ganz grob vier Phasen. Einmal das Zeitalter der Erfinderkünstler. Das sind meiner Meinung nach die echten Radiokünstler, sind Marconi, Tesla, Fessenden und so weiter. Also diese frühe Phase der Radiokunst, wo die Künstler ihre Signale selbst gemacht haben und direkt mit dem Medium experimentiert haben. Dann die Phase der Diktatoren und auch der, wie soll ich sagen, der totalitären künstlerischen Machtfantasien à la Marinetti und so weiter. Aber auch zur selben Phase die Idee der partizipativen Medien, die sogenannte Brechtsche Radiotheorie und die Ideen von Walter Benjamin. Danach die Nachkriegszeit, eine Phase, das goldene Zeitalter des Radios, die 50er und 60er Jahre, das Pop-Rock-Radio, und danach eben schon einsetzend das Zeitalter der Auflösung des Radios. Diese Geschichte verläuft natürlich nicht linear, es ist keine lineare Abfolge, sondern es sind verschiedene Paradigmen, und jedes Mal, wenn ein Paradigma auf das andere folgt, gibt es hier Brüche und Diskontinuitäten. Das ist natürlich wichtig. Gleichzeitig gibt es aber vielleicht schon eine Art Kontinuität, die über das Ganze durch sich hin erstreckt, nämlich eine Art Verbesserung oder Demokratisierung des Zugangs. Also vom Zugang zum Radio als reines Konsumptionsmittel in den 60er Jahren, dass man also wirklich das Radio als Konsumptionsmittel zugänglich wurde, bis zu den Produktionsmitteln und schließlich auch bis zu den Vertriebswegen, oder das Radio als Medium der Dissemination, dass also in allen diesen Bereichen normale Menschen, Künstler und so weiter den Zugang dazu bekommen haben. Da sehe ich eine gewisse Fortsetzung der Demokratisierung über diese 100 Jahre hinweg. Jetzt, wenn wir zurückgehen eben in dieses Zeitalter der Erfinderkünstler, dann ist es interessant, dass man eben zunächst gar nicht daran dachte, dass man auch Stimme übertragen könnte, sondern man hat nur Morsezeichen übertragen. Und in dieser ersten Phase, circa um die Jahrhundertwende, haben diese Erfindungen in der drahtlosen Kommunikation enorme Schübe an Utopien ausgelöst. Ja. Das erste Bild, das ich zeigen wollte, das zeigt, dass die drahtlose Ära wird den sozialistischen Traum wahrmachen. Ich glaube, ich rede wahrscheinlich viel zu lang, wenn ich so weiter rede. Wie lange habe ich schon? Das heißt also, man hat in das technische Medium die Hoffnung hineingelegt, dass durch das Radio, durch das drahtlose, weltumspannende Medium der ideale sozialistische Traum wahrgemacht werden könnte. Gleichzeitig gab es Utopien, technische Utopien und auch also kommerzielle Utopien. Also es hat sehr schnell gemündet in monopolkapitalistische Formen, und Marconi ist eben sehr reich geworden dadurch. Aber das Wichtigste ist, und das wäre jetzt durch die Bilder etwas untermauert, wir haben hier wirklich in dieser Zeit, gibt es wirklich diese Garagenbastler, diese Leute, die mit den seltsamsten Mitteln, mit unbestätigten Technologien versucht haben, die Stimme zu übertragen. Da gibt es ganz tolle Bilder, wo immer jemand da sitzt mit einem Mikrofon und mit wahnsinnigen Kästen. Und auf diese Art, also wurde Radio gleichzeitig an ganz vielen Punkten erfunden, und das sind eigentlich die eigentlichen Radiokünstler. Das ist so, möchte ich mal in den Raum stellen. Insofern gibt es wirklich bereits eine 100-jährige Geschichte der Radiokunst. Was dann passiert ist, in dem folgenden Zeitalter, wo Radio als offizielles Medium begonnen hat, war natürlich sofort diese Kastration, dass der Sendeteil des Geräts weggenommen wurde. Ja. Also dass aus dem Transceiver, dem Transmitter und Receiver, wurde ein reiner Receiver, und das Radio wurde also künstlich zu einem passiven Gerät gemacht. Und in dieser Phase kamen auch wurden auch künstlerische Utopien entwickelt, die alle darauf beruht haben, dass die Stimme des Künstlers, die Vision des Künstlers gleichzeitig an Millionen Menschen vermittelt wird. Das heißt, künstlerische Utopien, die sehr eng geknüpft waren eigentlich an totalitäre Machtfantasien, wie auch von dem Mitherausgeber von Weilers Imagination, ich glaube Whitehead heißt er, in seinem Aufsatz, also sehr, sehr plausibel argumentiert wurde, während es diese andere Tradition gibt, ich glaube Dieter Danels hat auch drüber gesprochen, die von dieser Brechtschen, Benjaminschen Seite kommt und die eigentlich eher das Radio als Medium der Zweiwegkommunikation. Und diese beiden sozusagen Richtungen, die sind beständig eigentlich in einem Austausch bis in die heutige Zeit. Das ist also nicht in den 20er Jahren erschöpft sich diese Geschichte nicht, sondern das ist etwas, das eine gewisse, wenn man das Wort verwenden will, Dialektik beinhaltet, die sich heute fortsetzt. Einerseits also diese Faszination, diese Macht der Manipulation, diese Möglichkeit, die Massen zu bündeln über dieses Medium. Andererseits diese andere Möglichkeit, dass mit dem Medium also jeder eigentlich tendenziell auch zum Sender werden könnte. Dann kommt eben die Stunde der Diktatoren und wir kennen diese Geschichte und sehr gut, und was daraus folgt, ist dann in der Nachkriegszeit eine Art, wie soll ich sagen, ein Nachkriegskonsens, und hier muss ich einen kleinen Exkurs einstreuen, und zwar den Exkurs über Medienfreiheit. Gibt es ein kleines, dünnes Büchlein von Richard Barbrook dazu. Nämlich der Begriff der Medienfreiheit, der wird sehr leicht missverstanden. Es ist eigentlich so, dass es keine absolute Medienfreiheit gibt. Wir alle glauben, Demokratie beruht auf Medienfreiheit. Aber historisch ist es so, dass Medienfreiheit meistens delegiert wurde. Das heißt, einerseits gibt es Medienfreiheit nach einem bürgerlichen Konzept, da beruht Medienfreiheit auf dem Eigentum. Das heißt, wer sich eine Druckerpresse leisten kann, der kann eine Zeitung publizieren. Wer sich einen Radiosender leisten kann, der kann im Radio senden. Dann gibt es einen Begriff der Medienfreiheit, der kommt aus der Französischen Revolution. Und hier ist die Denkweise die Revolutionäre sagen, eigentlich sollte es Medienfreiheit geben, aber leider lebt die Bevölkerung im falschen Bewusstsein, deswegen muss die revolutionäre Elite für die Bevölkerung die Medienfreiheit wahrnehmen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zeitalter der Diktatoren, kam also dieser Konsens in Europa, dass man diese beiden Formen vermischt und im Radio sagt, der Staat muss die Medienfreiheit für die Bürger wahrnehmen. Und das aber auf eine Art tun, die allen gesellschaftlichen Gruppen gleichen Anteil gibt und so weiter. Also diese Proporzlösung, diese Medienfreiheit nach dem Schema der repräsentativen Demokratie. Und dann eigentlich in den 60er Jahren beginnt die Geschichte der freien Radios, wo von uns Knut einen Einblick gegeben hat. Und das ist das erste Mal ein fundamental anderes Modell, das sich tatsächlich instituiert. Das muss man sehen. Das ist nämlich eine basisdemokratische Medienfreiheit, wo die Leute ihre Medienfreiheit nicht delegieren, an Repräsentanten abgeben, sondern ihre Medienfreiheit selbst ausüben. Das heißt, hier kommt dann dieses Element erstmals wirklich in der Geschichte zum Zug, mit den freien Radios, mit den Studentenradios, mit der Studentenbewegung, mit den ganzen Revolten und mit dieser Bewegung der freien Radios, die inzwischen aber schon wiederum sehr sich verändert hat und stark abgeflaut ist. Also dieser Exkurs wieder Klammer zu. Es gibt dann eine andere Dynamik, die sehr stark aus der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung kommt. Das heißt, in den 50er und 60er Jahren durch die Entwicklung der Transistoren und der Transistorradios wird das Radio also mobil, das muss man nicht mehr zu Hause stehen haben, und es kommt auch so eine Art Allianz zwischen dem mobilen kleinen Transistorradio und zwischen der Pop- und Rockkultur, dass die Menschen mit dem Radio unterwegs sein können, und diese beiden Dinge befruchten sich gegenseitig sehr stark. Das ist eine Idee, die habe ich hier, zitiere ich von Dietrich Diedrichsen, dass es immer so eine Korrespondenz der Medien gibt, also dass man Pop als Medium mit dem Radio, mit dem Transistorradio, dem dieser Technologie, dass es hier also sozusagen diese beiden sich gegenseitig befruchten und verstärken. Während das Fernsehen die Leute eher drinnen hält, macht das Radio mobil und die Leute sind draußen und aktiv. Und danach kommt das Zeitalter der Auflösung des Radios, und ich meine das absolut nicht negativ, sondern ich meine damit vor allem, dass sich die technische Form des Radios auflöst. Ja. Es beginnt in den 70er Jahren schon mit den Satelliten, mit den Netzwerken. Das setzt sich einfach fort in den 80er Jahren. Die apparative Form, hat gestern jemand gesagt, des Radios, die löst sich auf. Wir haben jetzt Radio via Satellit, wir haben Radio im Kabel, wir haben Radio im Mobiltelefon, wir haben Radio im MP3-Player. Das Radio ist nicht mehr ein bestimmtes Gerät, sondern das Radio ist in vielen anderen Geräten drin, und es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Radio zu hören. Ja? Also Leute laden sich das Radio runter auf ihren MP3-Player und hören die Sendung dann, wenn es ihnen passt. Und das ist, glaube ich, das meine ich mit der Auflösung des Radios in seiner apparativen Form. Die ist meiner Meinung nach bereits mehr oder weniger erfolgt. Wir sind da schon fast am Endpunkt dieser Entwicklung. Und die Frage ist natürlich, wie kann Radio überleben, wenn es in seiner apparativen Form nicht mehr besteht, wie es einmal bestanden hat? Ist natürlich lustig, diese Frage hier zu stellen. Und wir hatten schon diese Beispiele mit Internet und so weiter. Und ich denke, Kunstradio hat hier eigentlich sehr viel Initiative bewiesen und gezeigt, dass eben das Radio, das aus der alten Institution kommt, sehr wohl mit diesen Dingen an vorderster Front mitmischen kann. Ich beziehe mich da insbesondere auf die ganzen Experimente mit dem Livestreaming, mit dem Exchange Network und diesen allen Sachen. Und ich denke, dass das Kunstradio manchmal etwas zu bescheiden ist, die eigene Werbetrommel zu klopfen. Und diese Sachen, das waren wirkliche Pionierprojekte, die da geleistet wurden. Und wenn das Kunstradio Teil des BBC wäre, dann würde es permanent davon sprechen, the world's first, the world's greatest, the world's biggest radio art show in history zu sein oder so. Und ist vielleicht auch eine Qualität, dass man in Österreich etwas bescheidener ist. Vielleicht auch gut so, dass das nicht passiert. Aber eben, wie kann das Radio überleben, nachdem die apparative Form des Radios sich bereits aufgelöst hat? Das ist so die Frage, die ich vielleicht dann auch für die Diskussion hier hineinwerfe. Ich komme wieder zurück zu meinen bereits vorgestellten Thesen, noch ein bisschen weiter darauf einzugehen, auf die Auflösung, also die Auflösung der apparativen Form. Ist, was zum Beispiel passiert ist, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, die Radiotechnologie, Funkwellen werden auch benutzt, um Computernetze zu machen, ja, die WLAN-Technologie, Bluetooth, es gibt ganz viele Funknetztechnologien, die heute benutzt werden, um eigentlich mittels Funk, also Funk hat eine wahnsinnige Renaissance, um über Funk Daten zu übertragen. Diese Daten können aber wiederum Audio-Files beinhalten oder Livestreams. Also wirklich die Auflösung des Radio hat sich schon in so viele Sachen hineinentwickelt und weiterentwickelt, dass man von dem Radio eigentlich überhaupt nicht mehr sprechen kann. Was also bleibt? Ich denke eben, wie bereits erwähnt, einerseits die Möglichkeit, die menschliche Stimme zu übertragen. Wir sind, glaube ich, evolutionspsychologisch, wahrnehmungspsychologisch sehr fixiert auf die Stimme. Wir bekommen einen besonderen Kick, unsere Stimmen zu hören, mehr als irgendwas anderes. Wir erkennen die Stimmen wahnsinnig gut. Und in der Stimme vermittelt sich sehr viel eben über Personen, über Charisma und so weiter. Und ich denke, also diese, diese Fähigkeit des Radios, das ist etwas, das möchte ich persönlich als Forschungsprogramm künstlerisch mehr erforschen in Zukunft. Das andere ist, wie bereits erwähnt, die Übertragung, das Herstellen von Verbindungen zwischen zwei Orten, aber auch zwischen Personen und Gruppen. Ich denke mir, dass in dieser Verbindung von Stimmen und Übertragungen vielleicht das Radio als eine Art, als eine Signifikation, als eine Imagination, als ein Radio, als Vorstellung weiter bestehen wird, während die Auflösung der apparativen Formen noch immer weitergehen kann und sich immer weiter verästelt in viele kleine Bereiche und so weiter.
Danke, Armin Medosch.